Doppler, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, gute Doppelacht zurück mit einer pickepacke vollen Folge. Wir ordnen das Wochenende ein und was haben wir vor?
Ja, es ist letzte Woche nicht nur am Wochenende viel passiert. Wir haben einmal als Thema natürlich den DFB-Pokal. Ich habe gehört, da sind zwei Top-Clubs gescheitert.
Überraschend.
Ja. Natürlich die Bundesliga, da einsortiert ein bisschen den Abstiegskampf, internationale Plätze und das Titelrennen. Und dann kurz internationaler Fußball, da ist in England eine Menge passiert. Und dann noch eine kleine Vorschau für die Champions League. Nächste Woche sind ja auch wieder Partien. Und am Ende haben wir noch einen interaktiven Part. Da hat jemand ein Quiz vorbereitet, so wie ich das hier lese.
Ich bin bereit. Eigentlich bin ich nur für das Quiz heute gekommen, weil wenn ich mir unser Tippspiel aus dem DFB-Pokal angucke, möchte ich mir selbst die Berechtigung für diesen Podcast absprechen.
Ja, also ich habe die Berechtigung. Ich hatte ja immerhin einen komplett richtigen Tipp.
Ja, sind vier Punkte laut
und
Kick-Tipp.
Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Und einmal die Eintracht richtig. Aber erstmal kommen wir zu den bodenlosen Ergebnissen. Hast du das so vorgestellt?
Nein, und der Spielverlauf hat es auch nicht unbedingt hergegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn man sich das Spiel Bayern gegen Freiburg anguckt, dann scheitert Bayern an sich selber und Freiburg hat am Ende Bayern Glück.
Ja, nee.
Doch.
Ganz was mit dem 1-0?
Ja, das macht ja Bayern.
Ja, genau.
Ja.
Und aber er hätte abgepfiffen werden müssen.
Hol mich ab, was muss da abgepfiffen werden?
Upamecano stützt sich auf Eggestein ab?
Es ist körperliche Präsenz im 16er.
Falsche körperliche Präsenz im 16er.
Es ist genau die Präsenz, die du brauchst, wenn du ein Weltklasse-Innenverteidiger sein willst, wie David Upamecano.
Und die Schiedsrichter auf deiner Seite sind.
Genau, wie sie nicht auf der Seite sind, wenn Musiala ein klares Handspiel begeht und das...
Was? Ja, das kannst du ja auch nicht übersehen. Das geht ja nicht.
Gut, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber das ist eben die Gefahr, wenn du so ein Spiel hast und du machst es nicht zu und es bleibt eng und dann steht es lange 1-1... Und es kann jederzeit ein Tor fallen.
Ja, wo jederzeit kein Tor fallen konnte, war mit einem anderen Topspiel.
Auf
also für eine Mannschaft.
Seite.
Also jetzt wieder angeschaut. Puh.
War nicht viel, ne?
Nee.
Also hat mich auch ein bisschen überrascht.
Ja, mich auch. Ich dachte, da kommt eine Trotzreaktion.
Ja.
Kriegen sie 3-0 weg. So war ja mein Tipp.
Ich glaube ja auch, das habe ich getippt, 2-0, ne? Nee, 3-1 habe ich getippt.
Aber
da war gar nichts, ne?
Gar nichts los, absolut gar nichts.
Keine
Durchschnittskraft. Sehr, sehr enttäuschend.
Ja, er schafft auch nur Dortmund, ne? 10 Spiele am Stück gewinnen.
Wie, schafft nur Dortmund?
Und dann innerhalb von einer Woche die komplette Form einbrechen zu lassen, dass Terzic da kritisch im Interview sich bei der Pressekonferenz damit auseinandersetzen muss, dass seine Spieler nicht in Form sind.
Aber vielleicht hat Emre auch gesagt... So intern, ohne Terzic, Jungs, Pokal fliegen wir raus, viel zu anstrengend. Berlin, weite Reise. Und so besonders ist der Pokal nicht.
Für mich ist der Pokal der einzige...
Lass uns auf die Liga konzentrieren.
Der einzige
den haben Titel... Den Titel hat Dortmund lange nicht gewonnen.
Den Ligatitel, ja, den werden sie dieses Jahr auch nicht gewinnen. Und deswegen würde ich es ja genau andersrum sagen. Der DFB-Pokal ist der einzige Titel, wo Dortmund eine realistische Chance hat, den zu gewinnen. Legt doch den Fokus da drauf. Weil das haben sie 2017 geschafft, das haben sie 2021 geschafft. Geh voll auf den Pokal. Und 75.000 Attacke Berlin ist auch ein gutes Spiel gegen Frankfurt oder so. Also ich guck das nicht, aber sollen die das Ding haben?
Nee, das ist ja, Emre will die Schale gewinnen. Deswegen voller Fokus auf die Meisterschaft.
Emre hat doch schon mal eine Schale gewonnen. Wozu braucht er noch eine?
Ja, der war aber, glaube ich, nicht so wirklich beteiligt.
Das stimmt, aber Emre hat auch schon Triple gewonnen, war auch nicht beteiligt, aber steht in der Vita.
Ja.
Mir wäre das sehr egal. Wenn meine Vita steht Hängepokal gewonnen, würde ich mir das Ding trotzdem auf die Wade tätowieren.
Wie Kevin Großkreuz den Welt.
Im Pokal. Ja, genau. Eiskalt.
Ja. Aber bevor wir abdriften, lass uns in die Bundesliga gehen.
Da ist wieder einiges passiert. Hauen und Stechen. Und?
Ja, Hauen haben wir nachher später.
Stimmt. Ne?
Hier haben wir Sinn. Stochen leider noch nicht, aber zum Glück nicht. Aber ja. Abstiegskampf war spannend. War sehr, sehr spannend. War ja. Absolut entscheidende Spiele nicht, aber Spiele,
richtungsweisend.
Richtungsweisend. Zum Beispiel Hoffenheim-Schalke.
Ja.
Witzig, war ich gestern mal mit meinem Bruder auf dem Geburtstag. Freund von meinem Bruder,
Schalke-Fan.
Schalke-Fan. Und wir saßen da, ich musste dann aber los, zurück. Und dann hatten wir vorher drüber gesprochen. Du, Schalke wird nach diesem Spieltag wieder Letzter sein. Nee, werden sie nicht. Dann saß ich nachher im Auto, meine Eltern haben aufs Handy geguckt. 1-0, Hoffenheim.
Schalke wieder
Torschütze.
Letzter.
Ja, aber Schalke hat getroffen.
Ja, Eigentor,
Ja.
ja.
Und zack, Letzter.
Ja, und ne, Stuttgart gewinnt in Bochum. Der Hoeneß-Effekt schlägt ein. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass man den Abstiegskampf nicht voraussagen kann. Und wir haben jetzt schon wieder einen kompletten Momentum-Shift. Jetzt ist Stuttgart wieder oben auf. Jetzt ist Hoffenheim nach 3 Siegen in Folge wieder oben
Ja,
auf.
wenn ich mal gucke, die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plätze gab es Bewegung. So, Köln ist hoch, ein Platz, glaube ich, Augsburg ein Platz runter, Hoffenheim ist 2 oder 3 Plätze hoch, Bochum ist wieder ein Platz gefallen, Stuttgart ist, die waren letzter vor dem Spieltag, ne?
Stuttgart war letzter,
Sind
ja.
jetzt drittletzter, Hertha und Schalke jetzt wieder runter und es ist ja auch eng bei der Sache.
Das wird auch bis zum Ende so eng bleiben. Und wir haben es letzte Woche schon gesagt, da kannst du dich nicht drauf festlegen, wer da jetzt absteigt. Weil das kann sich jede Woche wieder verändern.
Ja, aber schauen wir kurz einen Blick zur nächsten Woche. Ich glaube, boah, gut, Hertha spielt gegen Schalke. Da kann was passieren. Da gibt's best
Das
Es
muss
wird kein
Schalke gewinnen.
Unentschieden gehen.
Ja, das wäre das Schlimmste, was beiden
Sch
Mannschaften eigentlich passieren kann, wenn das unentschieden ausgeht. Und so kommt keiner voran. Dann bleiben die 17. und 18.
Ja, das Spannendste wäre natürlich, wenn Schalke gewinnt, Schalke wieder auf dem Relegationsplatz. Und das ist nochmal alles enger zusammen. Hoffenheim wird gegen Bayern nicht gewinnen.
Glaube ich auch nicht. Deswegen war das für
Stuttgart
die sehr
gegen
wichtig,
Dortmund
jetzt
auch
drei Spiele
nicht.
am Stück zu gewinnen.
Und Bochum auch nicht gegen Union.
Nee, weil Union will, glaube ich, jetzt in die Champions
So,
League.
wär wichtig für Schalke oder Hertha, da 3 Punkte einzufahren. Vor allem
Die
für Hertha. Für Hertha, dann werden sie auf dem. Gut, dann werden sie auch auf dem Relegationsplatz, aber nochmal dichter dran an Bochum.
Aus dem Gefühl ist Hertha auch die formschwächste Mannschaft in dem Konstrukt.
Weiß ich nicht. Das ist die Formschwäche wechselt immer alle 2 Wochen.
Wöchentlich.
Ja.
Hat Bochum nicht auch noch geführt gegen Stuttgart?
Nee, ich bin der Meinung 2-0, 1-2, 3-1, 3-2. Lass mich kurz checken.
Ja, dann habe ich das vielleicht falsch gesehen. Ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich habe mich nur gewundert,
Nee,
dass Stuttgart am Ende gewonnen hat.
1-0, 1-1, 3-1, 2-3.
Okay. Irgendwie war mir so, dass Bochum 2-0 geführt hat. Aber dann habe ich das irgendwie verwechselt. Dann war das nur Hoffenheim. Ich habe da nur blaue Logos gesehen.
Aber kommen wir zum großen Verlierer vom Spieltag. Oder
Das ist
von den
keine.
letzten Wochen.
Eigentlich seit dem WM-Break, muss man mehr oder weniger fast sagen. Davor lief
Ja.
es richtig gut und jetzt läuft es gar nicht mehr.
Nee, ist Glasner schon in England mit dem Kopf?
Weiß ich nicht, mit der Performance, die seine Mannschaft die letzten 3 Monate hingelegt hat,
Außer letzte Woche im Pokal?
er ist eine Pokalmannschaft. Die sind jetzt auch mein Favorit, das Ding zu gewinnen. Weiß ich nicht, ob du mit der Performance als Trainer relevant wärst für England. Also nicht für Mannschaften wie Tottenham oder Chelsea. Da bist du mit mal Trainer bei Leicester und spielst,
In der zweiten Liga.
wenn die absteigen, ja. Deswegen, boah, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, da sollte sich jeder auf sich selber konzentrieren. Ein Kolumuani weiter Tore schießen, ne, ein Oliver Glasner vielleicht sich
Ja,
bewusst
jeder
machen,
auf
dass das
sich
Frankfurt.
selber konzentrieren, damit sie nächste Saison einen guten Verein haben. Weil da ist ja auch, also der Ausverkauf ist ja vorprogrammiert. So geht wahrscheinlich zu Arsenal. Kolumani
Bayern, könnte ich mir vorstellen.
wahrscheinlich oder
Also,
vielleicht oder nach England irgendwo.
ja.
Kamada sehr wahrscheinlich zu Dortmund. Habe ich noch einen vergessen?
Ein
Ndicka.
dicker, ein dicker. Liverpool ist dran und
Barca
Barcelona.
habe ich auch
Genau,
gelesen.
Barcelona
Ja.
gab es schon vor ein paar Wochen mal Gerüchte, dass die den gerne
Ah,
ablösefrei hätten.
aber es sind 4 Stammspieler.
Das sind 4 Stammspieler und die werden
Und
alle irgendwo.
Kolumani, wie viele Scorer? Also wie viele Assists und wie viele Tore?
12-12, meine ich. Hat er getroffen?
Ja.
Nee, dann steht er aber in der Liga bei 12-12. Hat er 24 Scorer.
Ja.
Ist
Und hast du
genau.
dann als Trainer noch so viel Lust?
Ja, und Oliver Glasner ist natürlich ein Entwickler, ein Schleifer und jemand, der sein Spiel nicht vom Personal 100, also nur abhängig macht. Deswegen, wenn da jetzt nicht das ganz, ganz große Angebot von Tottenham kommt, sehe ich Glasner dann nächstes Jahr von den 5 Namen, die wir aufgezählt haben, am ehesten noch in Frankfurt.
Ja.
Aber erstmal ist es ja relativ egal, wo die nächstes Jahr alle sind. Die müssen jetzt ja erstmal die Saison retten, in Anführungsstrichen. Aber spricht
Ja.
man bei Frankfurt
Aber
von
ich
Saison retten, wenn es ums internationale Geschäft geht?
nach der Hinrunde ja.
Eigentlich schon, ne? Dafür, dass sie auf dem Champions-League-Platz mal waren und jetzt auf 7 abgerutscht sind?
Ja, genau. Und es ist ja auch nicht so, dass das ist ja die Leistung ist ja eher ein Abwärtstrend als ein Aufwärtstrend oder stagniert ja nicht mal. Und das ist, also dahinter sind ja auch noch Wolfsburg und Mainz. Mainz hat jetzt leider nur unentschieden gespielt gegen Bremen.
Hätten die gewonnen, dann wär's ganz duster für Frankfurt. Also eigentlich können die sich bei Füllkrug bedanken, dass der da
Punktgleich mit Leverkusen.
Ja.
Also wahrscheinlich Punktgleich mit Leverkusen. Und auf Platz 7, ja, ja. Und Leverkusen.
Also Leverkusen ist gerade in der Form, dass die sich das nicht mehr nehmen lassen.
Die sind ja auch nur 4 Punkte, ja, 4 Punkte weg vom Champions League. Nee, 4 stimmt gar nicht. 5 Punkte vom Champions League Platz.
Und das ist nicht utopisch bei 7 Spielen.
Nee,
und eben. Freiburg ist okay, konstant, aber die gewinnen auch nicht jedes Spiel. Und Leipzig, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, die Form zeigt auch nach unten. Beziehungsweise die bekommt immer mal wieder Dellen.
Ja, eben. Und Leverkusen sehe ich ganz starken Anwärter noch auf die Champions League Plätze.
Wo wir bei den Champions League Plätzen sind. Ne, die haben im Moment Leipzig, Union Berlin, Dortmund und Bayern. Man könnte jetzt argumentieren, dass Bayern und Dortmund so ein bisschen weg sind und dass Union und Leipzig für sich um die Champions League spielen.
Ja, das denke ich nämlich auch. Also Union, Leipzig kann sowieso nicht mehr in den Titelkampf eingreifen, weil die 10 Punkte weg von Bayern sind.
Ja.
Und Union nur 7. Aber
das ist auch zu viel inzwischen. Bei noch 7 Spielen ist das zu viel.
Ja, genau. Also das ist nicht mehr realistisch und das wird Bayern und Dortmund unter sich ausmachen. Aber ich habe mir mal so das Restprogramm angeschaut. Ich habe mir bei Kicker auch durchgetippt, so wer wie wo landet. Und da habe ich wirklich tatsächlich Bayern auf Platz 1 und Dortmund auf Platz, ich weiß gar nicht, nee, finde ich jetzt nicht, und Dortmund auf Platz 2. Ich habe mir das Restprogramm halt nämlich angeguckt. Das ist von Bayern ein Tick leichter als von Dortmund.
Ja, Bayern spielt noch gegen Hoffenheim jetzt nächste Woche. Bayern spielt noch gegen Schalke. Also die haben auf jeden Fall noch 3 Mannschaften.
Hoffenheim, Mainz ist noch ein schwieriger Gegner. Dann spielen sie
unangenehm.
Ja. Also unangenehm. Denn Hertha.
Gegen Hertha spielen sie noch.
Bremen, Schalke. Dann nochmal Leipzig.
Ja,
vorletzter Spieltag.
Schwierig. Ist das in Leipzig oder in München?
Zu Hause.
Ja, okay. Dann geht's aber. Da hoffen wir auf eine Formdelle der Dosenjungs.
So, und Dortmund spielt halt gegen Stuttgart. Frankfurt.
Wundertüte.
Ja.
Kannst auch haben, dass Frankfurt das Ding mit mal 3-0 gewinnt.
Ja, du kannst auch haben, dass Frankfurt wieder zur Form irgendwie findet. Keine Ahnung wie.
Und dann vielleicht genau durch so ein Spiel, dass sie da dann den Brustlöser drin haben. Kolomani macht einen Doppelpack und dann sind die wieder heiß. Also du kannst Frankfurt, solange die noch in der Konstellation aber, zusammen sind.
Nee, die spielen zu Hause. Nicht in Frankfurt zu Hause.
Trotzdem kannst du die Mannschaft Frankfurt ja so leicht elektrisieren, wieder. Ne, die bringen einfach 10.000 Leute mit, der Kolomani macht einen Doppelpack und dann ist die gelbe Wand ruhig.
Nee, sehe ich nicht. Und dann ist noch Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz. Sehe ich persönlich das ein bisschen schwerere Restprogramm. Weil halt Frankfurt kämpft um internationale Plätze, Wolfsburg irgendwo auch, Mainz unangenehm kämpft auch dann vielleicht noch um die internationale Plätze. Aber ich glaube, aus den restlichen 7 Spielen holt Dortmund, war das in 21, kurz rechnen?
15.
15 bis 18 Punkte. Eins werden sie verlieren, eins vielleicht unentschieden, den Rest werden sie gewinnen.
Aber dann bist du ja so weit davor, Bayern hat 2 Punkte Vorsprung, dann muss Bayern noch alles gewinnen.
Auf jeden Fall. Also Bayern ist gefordert und muss halt alles gewinnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dir im Restprogramm, wenn du guckst, gegen wen sie wohl verlieren, gegen Schalke? Könnten vielleicht noch gegen Leipzig verlieren. Gegen Leipzig.
Das stimmt, du könntest aber auch haben,
dass. Und dann hast du vielleicht nochmal nach der Champions League einen Hänger, spielst vielleicht nochmal unentschieden oder verlierst.
Ja, mein Gedanke war da jetzt eher
oder
der andere.
Ach, geht ja nicht, die sind ja auch raus.
Ja, da sind beide raus. Dortmund ist auch aus der Champions League raus, möchte ich hier nochmal erwähnen. Gegen ein unterirdisches Chelsea London mit Graham Potter als Trainer. Was sagst du dazu? Nein, haben wir schon drüber gesprochen. Was ich eher sehe, dass Bayern in der Champions League eventuell gegen City nicht weiterkommt, was nicht utopisch ist und auch kein Reimbruch wäre, aber dass du dann eben die letzten 3-4 Spiele einen kompletten Fokus auf die Liga hast.
Ja.
So, deswegen schauen wir mal, wo wir eigentlich hin wollten, war Union Berlin. Kommen die am Ende in die Champions League und Leipzig? Ich sag, einer kommt rein, einer nicht. Kannst du dir jetzt selber überlegen, wer nicht?
Also ich würde es persönlich cool finden, wenn Leipzig nicht in die Champions League kommt.
Same, ja.
Und Union. So, da blüht das romantische Fußballerherz auf.
Das ist auch nicht so ganz so romantisch, aber ja, dass ich ein bisschen schade finde, dass sie dann im Olympiastadion spielen würden und nicht an der Alten Försterei.
Müssten sie?
Ich glaube ja, sie mussten auch damals in der Euroleague. im Olympiastadion spielen.
Aber dann jetzt in der jetzt auch in der Euroleague auch zu Hause gespielt.
Stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, aber Champions League und Dings sind nochmal andere Auflagen.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
Das ja, wäre das Einzige, was das Romantisieren so ein bisschen einschränkt. Aber als Verein finde ich es, würde ich es witzig finden.
Ja, das wäre für Union Berlin mega. Das wäre auch mega, wenn die in die Europa League kommen, was für mich persönlich ziemlich sicher ist. Safe, dass sie in die Euro League kommen. Das wäre für Union Berlin auch schon ein mega Erfolgserlebnis, zweimal hintereinander in der Euro League zu sein.
Ja, und seit sie aufgestiegen sind, immer international. Die haben das Jahr davor auch Conference League gespielt.
Ja, stimmt. Stimmt. So. Ja, aber schwer zu sagen. Ich glaube, dass Union doch Champions League packt. Und bei Leipzig hängt es von ab, wie die Restprogramme sind von Leipzig und Leverkusen.
Ja, Restprogramm ist auf jeden Fall ein Faktor. Glaube ich aber gar nicht. Ich sag, die Form spricht da ganz klar für Leverkusen. Und die haben letzte Woche gegen Schalke extrem stark gespielt. Und die haben sich jetzt.
Ja, ich bin ja die letzten Wochen extrem
stark. Ja, und die haben sich jetzt gegen Frankfurt auch nicht den Schneid abkaufen lassen und das souverän gewonnen.
Oh, und in zwei Wochen. Oh, die haben.
Wer, Leipzig oder Leverkusen? Du bist der.
Leverkusen hat jetzt Wolfsburg. Okay, das werden sie gewinnen. Müssen aber sie? Dann hat Leverkusen Leipzig und Union Berlin. Und dann Köln, Stuttgart, Gladbach, Bochum. Die letzten vier Spiele gewinnen sie. Leipzig, Union werden wir sehen.
Es sind 50-50 Spiele. Gegen Union wird schwer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil wir wissen ja, Union spielt statistisch keinen Fußball. Das kann man nicht erklären, was die da machen, wenn man das analysiert. Und wie Xabi Alonso darauf reagiert, finde ich spannend. Und die Leipziger werden wissen, wenn sie das nicht gewinnen gegen Leverkusen, wird das eng mit der Champions League. Dann ja, wird das eng.
Ich habe ja von Leipzig auch mal die letzten Spiele. Ich spiele jetzt gegen Augsburg, da werden sie gewinnen. Leverkusen, Hoffenheim. Auch schwierig. In Hoffenheim letzten drei Spiele gewonnen. Ist auch nicht kein Selbstgänger. Freiburg, dann Bremen, Bayern und Schalke. Wird haarig. Und wie viele Punkte sind die auseinander? Jetzt? 5. Ja, und in zwei Wochen sind sie nur noch 2 Punkte auseinander.
Könnte nämlich sein. Und dann weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Also da ist auf jeden Fall die Messe noch nicht gelesen.
Nee.
Auch wenn Union jetzt ja so das direkte Verfolgerduell gegen Dortmund verloren hat.
Ja, das war ja auch so.
Für die ist immer alles klar. Wenn Dortmund gewinnt?
Doch, an eins ergibt zwei. Also das ist doch logisch, dass sie gewinnen. Aber wo ich ein bisschen das Spiel... haben wir ja zusammen in der Konferenz geguckt.
Ja, dadurch haben wir nicht so viel gesehen. Und Man muss auch ehrlich sagen, wenn sie drauf waren, hat man gar nichts von Union gesehen.
Ja, wie immer halt.
Ja, und mit Marsch stand es dann trotzdem 1-1.
Ja, ich habe mir auch nicht die Statistiken wie wegen Torschüsse oder sowas angeguckt. Ich glaube, das
brauchst ist halt du nicht, Union hat weniger. Union ja, hat natürlich. Weniger Expected Goals, Union hat weniger Pässe, Union hat weniger Torschüsse, Union hat weniger Ballbesitz.
Ja, ist ja die immer. Frage, ob Dortmund sich viele Chancen erspielt hat und viele Torschüsse hatte und dementsprechend auch dann ein gutes Spiel gemacht hat oder nicht. Oder das Tor, das 2-1 von Moukoko, das war ja auch eher ein Zufallsbetrieb. Das war ja jetzt nicht so, dass Marco Reus da groß aufgespielt hat.
Hat Marco Reus überhaupt gespielt? Der wurde eingewechselt, ne?
Ja, der wurde eingewechselt,
glaube ich. Wurde nur eingewechselt. Ich weiß, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, aber er wurde noch eingewechselt. Ich glaube, irgendwie so nach 70 Minuten.
Ja, ich bin mein
auf jeden Fall Moukoko wurde eingewechselt.
Ausstellung. Reus wird eingewechselt für Malen in der 74.
Ja, genau, als das Tor gefallen ist.
Ja, genau.
Dann hatte er ja nicht mehr Impact auf das Tor. Dann hat er ja noch am Ende mit
verwaltet. Nee, doch, aber er hatte Impact auf das Tor, wurde er kurz vorher eingewechselt.
Ah, okay.
Und die reine Präsenz hat Wirkung gezeigt.
Von Moukoko.
Genau.
Ja. Der war da, der ist durchgelaufen, hat den Ball reingemacht. Und
ich hoffe ja, nächstes Wochenende gegen Stuttgart, dass so ein bisschen die Aufstellung angepasst wird. Weil ich persönlich würde es ganz geil finden, wenn mal Moukoko startet statt Halle. Ja.
Das Tor gibt ihm auf jeden Fall Argumente.
Und ich fand auch, wie beim Spiel gegen Bayern, als Malen und Moukoko drin waren, da war mehr Feuer drin.
Ja, gerade durch Donny Malen. Gut, der hat natürlich Glück, dass Gnabry in der dumme
Alea, Umtritt. Der füttert vorne nur die Parkuhr.
Ja.
Gefühlt.
Alea hat sich aber irgendwie auch zu einem anderen Spielertyp entwickelt. Also es mag jetzt subjektives Empfinden sein, aber in Frankfurt ist er noch mehr unbequeme Wege gegangen, als das jetzt für Dortmund macht. Ich weiß nicht, ob das an der Erkrankung liegt und dass er noch nicht wieder den Fitness-Level hat, aber das wirkt immer sehr abwartend und auf seine Chance lauernd.
Ja, und deswegen würde ich das feiern, wenn Moukoko spielt. Und was geil wäre, wäre natürlich blöd für Adeyemi, aber wenn Beino Gittens auch spielen würde. Wäre den so geil.
Aber der gibt das leistungstechnisch ja nicht her.
Wie gibt das leistungstechnisch her? Wie
wäre? Das Beino Gittens spielt, nein. Über Adeyemi, jetzt wo Adeyemi wieder fit ist? Nein. Nein. Also bei Beino Gittens, da kam die letzten Wochen nicht viel.
Ja, was willst du in 10 Minuten machen?
Ja, eben. Aber das ist eben das Los, was du hast. Jadon Sancho wurde mit 17 auch nur 10 Minuten eingewechselt. Und ein Jahr später war er Stammspieler. Der hat seine 10 Minuten genutzt.
Ne? Ja,
du musst deine Minuten.
Beino Gittens war ja auch verletzt. Und der ist jetzt noch wieder da. Ich würde es geil finden. Was der halt mitbringt, der bringt die Unbekümmertheit ein bisschen mehr mit als Adeyemi. Ist, glaube ich, noch ein Bild für mich.
Gefühlt ist Adeyemi aber jünger, ne? Also ist er nicht, ist, glaube ich, ein Jahr älter, aber die nehmen sich ja nicht viel vom Alter. Also Adeyemi ist auf jeden Fall älter.
Ja, Beino Gittens ist doch 18.
Ja, und Adeyemi ist 19 oder 20. Also die nehmen sich nicht viel vom Alter.
Adeyemi ist 21, der ist tierisch alt.
Hast du nachgeguckt?
Ja. Adeyemi ist dieses Jahr 21 geworden.
Ja, warum ist er noch nicht Weltfußballer?
Kommt noch.
Das bezweifle ich, aber ich würde ihn immer über Beino Gittens starten, weil im Wrestling gibt es das schöne Wort, beziehungsweise das Saying, maximize your minutes, und das macht Beino Gittens nicht. Ich sehe von dem nichts. Der hat einmal ein Tor gegen Gladbach gemacht. Vor 4 Monaten.
Mehr Tore gemacht. Tore gemacht steht hier. 18 Spiele, 3 Tore.
Ja, aber das ist das, was ich präsent habe. Und das ist nicht viel. Da habe ich Adeyemi vor seiner Verletzung viel, viel präsenter. Und da hatte er so eine aufsteigende Form. Da würde ich jetzt wirklich als Trainer, wenn ich Edin Terzic wäre, daran arbeiten, dass der da wieder hinkommt. Möglichst schnell.
Und Beino Gittens aber trotzdem geil.
Das hat auch nie einer gesagt, aber der hat noch...
Und der macht auch viel, für mich, finde ich, viel mehr Tiefenläufe.
Ja, also Adeyemi ist eigentlich keiner, der vertikal läuft, das stimmt.
Ja.
Also Adeyemi hat am besten viel Feld vor sich, du bollst die Pille nach vorne und der rennt mit 35 km/h hinterher. Durchschnittsgeschwindigkeit.
Genau. Ja.
Gut, das kommt ja ein bisschen auf den Spielstil an, ne, weil desto schmaler das Angriffsdrittel nach vorne wird, desto ineffizienter wird Adeyemi für dein Spiel.
Genau, deswegen ist Beino Gittens besser.
Ja, aber Beino Gittens ist genau
Abschlusssatz. Punkt, fertig.
Nein, Beino Gittens ist genau der gleiche Spieler und noch nicht so weit wie ein Adeyemi. Und
er ist ja drei Jahre jünger. Also.
Ja, aber er macht ja nichts aus seinen 10 Minuten, die er spielt.
Doch. Wirst du nächstes Wochenende sehen. Glaub mir.
Ja.
Ich werde mit
das schreiben wir nicht auf. Das ist keine Bold Prediction, weil da wird nichts kommen von Beino Gittens.
Ja,
Adeyemi Doppelpack. Schlusswort.
Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Apropos hier Schlusswort und sowas. Was sagst du denn zum Satz vom Didi?
Zu Bellingham? Ich habe den ehrlicherweise nicht verstanden. Also wo will Didi damit hin?
Also in die Presse. Ich glaube, also...
Der Didi will damit in die Presse. Aber sonst ist das so nichts. Wir können es ja einmal kurz zitieren. Didi Hamann sagt, was er nicht hat, ist Disziplin. Wenn du den als Mittelfeldspieler hast, kriegst du ein Problem. Wenn er nach vorne nichts macht und nach hinten nichts macht, was macht er dann? Also ich weiß immer nicht, was für Spiele Didi Hamann sieht. Der sieht immer alles anders aus Prinzip als alle anderen Leute.
Vielleicht hat er sich auch 4 Whisky Cola reingeschäbelt.
Also anders kann ich mir das wirklich fast nicht erklären. Ich glaube,
mit seinen Aussagen, der will doch nur irgendwas maximal kritisches sagen und in der Presse landen.
Ja, der will eine Zitatkachel.
Dafür wird er bei Sky bezahlt.
Wahrscheinlich, ja. Der wollte hier seine Zitatkachel haben bei Sport1 jetzt.
Ja, genau. Also wirklich.
Also ich glaube, dass ein Didi Hamann mit 28 nicht die Präsenz hatte.
Den laden wir nicht im Podcast ein.
Nee. Und ich glaube, dass Didi Hamann mit 28 nicht die Präsenz auf dem Spielfeld hatte, die Jude Bellingham mit 19 hat.
Ja, klar. Wenn er überhaupt mal eine Präsenz hatte.
Also als Fußballer fand ich Didi Hamann immer nicht so schlecht. Als Experte enthalte ich mich der Meinung und möchte lieber über einen anderen Experten reden. Der ist nämlich Experte im Jubeln und hört auf den Namen Joshua Kimmich, ne, um hier die Bundesliga. Also
Experte im Jubeln ist Franck Ribéry.
Ja, der kann das auch cool. Aber Joshua Kimmich kann das leidenschaftlich, unvoreingenommen.
Das glaube ich nicht.
Ich auch nicht. Er hat ja auch danach zugegeben, dass das eine kleine Spitze gegen die Freiburger war. Im Interview hat er ja gesagt, dass ihn das ein bisschen geärgert hat, dass die einen 10-Minuten-Kurzfilm machen mussten, wie sie am Dienstag aus dem Pokal rausgeschmissen haben. Und das tat weh. Das tat ihm Joshua weh.
Ja, natürlich tat es ihm weh. Wenn es ihm nicht weh tun würde, wäre fehl am Platz.
Stimmt, deswegen.
Ne? Aber er muss halt dann irgendwo seine Emotionen im Griff haben.
Also der hat eine Beggerfaust gemacht am 16er.
Nee, Moment, der mit beiden Händen, also so richtig enthusiastisch Richtung Freiburg-Kurve gejubelt. Der hat nicht nur so gemacht.
Der, also das ist
das, gut, dass ich das jetzt zeige und die Leute das nicht sehen können.
Das ist die Magie eines Podcasts.
Ja, der hat nicht nur die Bäckerfaust gemacht, der
ist... Ich habe nur die Bäckerfaust bei Sky gesehen, deswegen bleibt es für mich bei der Bäckerfaust.
Nee, ich habe bei Instagram ein Bild gesehen, ich werde auch nochmal recherchieren und die im Nachgang schicken, auf jeden Fall. Aber ich finde es sehr unnötig,
und dann, also, ne? Was weiß denn Joshua Kimmich, wo die Ultras von Freiburg sitzen? Da fährt er einmal im Jahr hin, das interessiert ihn gar nicht.
Das weiß er ganz genau, das weiß er ganz genau.
Auf jeden Fall haben die Bayern gewonnen. Drittes Spiel unter Thomas Tuchel, zweiter Sieg. Das Auffälligste war eigentlich das...
Die junge Szene von Kimmich.
Die natürlich, weil es Bayern München ist, die größten Wellen schlägt. Glück für Leroy Sané. Ne, so wurde er nicht dafür medial gescholten, dass er zweimal alleine vom Tor nicht trifft. Und niemand hat davon geredet, dass Leon Goretzka nicht in der Startelf stand, obwohl fit.
Aber war fit?
War fit? Hat nicht gespielt?
Ja, die Startelf hat mich auch sehr überrascht, weil es sehr, sehr, sehr offensiv war. Weil Musiala ja statt Goretzka gespielt hat und Musiala ja jetzt nicht als Zweikampfmonster oder als... einer der super energischen, kampfstärksten Mittelfeldspieler, zentralen Mittelfeldspieler dafür steht. Und mit Gnabry und Sané, Mané und Müller. Müller hat auch gespielt.
Müller hat auch gespielt, ja.
Ja, hat sich denn seine bis zur Halbzeit gut oder bis zur Auswechslung gut versteckt. Aber ja, es war sehr, sehr, sehr offensiv. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Mich auch. Und ich bin ja auch immer noch so dabei. Jamal Musiala ist für mich kein reiner Zentrumsspieler. Also der kann diese 6er, 8er Hybridrolle, aber,
ja,
aber auch nur zur Not.
Ja,
also ich will ihn eigentlich nicht sehen.
Mit Guerrero bei Dortmund, der kann es spielen, wenn du einen schwächeren Gegner hast, was Freiburg man nun aktuell nicht ist.
Nee, besonders
und
nicht.
Und viel Ballbesitz und er die da austanzen kann und nicht viel in der Defensive machen muss. War am Wochenende nicht der Fall. So, dann kann er das machen. Für mich ist es ein reiner Zehner. Nicht Außenbahnspieler, Zehner.
Ich sag, das ist ein Außenbahnspieler.
Kann er auch?
Für mich ist der ein linker Flügel, da ist er am besten. Der wird im Laufe der Zeit wird er ein Zehner. Aber aktuell ist er noch keiner und aktuell würde ich ihn auch nicht als Zehner spielen lassen.
Also er ist ein Zehner in
so. Er ist noch zu jung für einen Zehner, den kannst du noch auf dem Flügel verheizen.
Ja, nee,
ganz ehrlich, weil lass den auf dem Flügel rennen, lass den Leute ausspielen und nimm ihm so viel Last aus dem Zentrum ab. Ne, weil im Zentrum, da wird Fußball gedacht, da ist das Fußball komplex. Nimm ihn da noch ein bisschen raus.
Du brauchst aber auch mal einen kreativen Freigeist.
Ja, noch hast du Thomas Müller.
Das ist kein kreativer Freigeist.
Müller ist der beste Scorer, den es im modernen Fußball gibt.
Ja,
Thomas aber Müller ist der einzige Spieler mit über 200 Toren.
Bei dem ist und 200 alles ist im Kopf vorgedacht.
Das ist ja
der
egal.
Der weiß schon in 2 Minuten, wo der Ball hinkommt. Das ist ja kein kreativer Freigeist.
Das ist
ja...
Das ist vorausschauende Kreativität. Und mir persönlich ist ja egal, ob der Musiala 3 Leute ausdribbelt und dann den Pass in die Gasse spielt oder ob Thomas Müller stolpert, reinfällt, ne, sich in den Schnürsenkel bindet und den Ball antippt und er in der Gasse ist. Also Assist ist am Ende Assist. Wie der zustande kommt, ist mir im Kern egal. Es ist eh nicht erklärbar. Thomas Müller ist Union Berlin als Spieler. Nicht erklärbar, aber erfolgreich.
Ja, das ist ja... Und,
und komplett underrated, aber das ist ein anderes Thema.
Nee, komplett underrated nicht, aber komplett noch ein bisschen offensiver. Da steht ja mehr Tore und, als Union Berlin.
Ja, das stimmt.
Das und spielt schöner. Und hat das im Spiel, glaube ich, mehr verstanden als, oder sorgt mehr für Tore um 10 als Union Berlin.
Ja. Nur im Kollektiv hat Union Berlin ihren Fußball auch verstanden, aber der ist eben nicht statistisch für Data Freaks erklärbar. Das ist so ein bisschen die Herausforderung bei den Unionern.
Aber was sagst du zur fußballerischen Leistung gegen Freiburg?
Die war gut. Die war
also vom Ansehnlichen her, also vom Gucken, war das schön oder war das eher so Stückwerk oder war das anstrengend zu gucken?
Ich fand's ehrlich gesagt okay. Du siehst, dass Thomas Tuchel noch wieder versucht, die Mechanismen ein bisschen zu verändern und ein bisschen mehr seinen Fußball reinzubringen. Aber das Ergebnis spricht nicht unbedingt für das Spiel. Weil dann sind wir wieder bei Leroy Sané, wenn der die 2 Dinger macht, gewinnt Bayern 3-0, dann brauchen wir da gar nicht drüber reden. Dann ist das alles komplett in Ordnung. Klar, Bayern-Spiele werden immer in der Tiefe analysiert. Was ist mit Sadio Mané? Wie ist die Form? Ja, die ist nicht gut.
Ich will auf was ganz anderes hinaus. Also ich fand das Spiel absolut nicht schön. Aber war Tuchel nicht dafür geholt, um schönen Fußball spielen zu lassen?
Nein. Thomas Tuchel wird dafür geholt, konstanten Fußball spielen zu lassen.
Aber deswegen wird Nagelsmann denn entlassen. Der wird doch wegen
wegen inkonstantem Fußball.
Nicht unten, also vor allen Dingen auch, was Bratzo und Kahn ja gesagt haben, nicht schön Fußball.
Also nee, ich habe auch schön Nagelsmann-Fußball gesehen. Ich habe auch hässlichen Nagelsmann-Fußball gesehen. Am Ende wird dein Fußball bei Bayern München immer eigentlich nach den Ergebnissen bewertet. Ich weiß, dann kommen immer so Aussagen, aber ja, die stimmen halt nicht. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ne? Weil der hat gefühlt 7 PR-Berater und drei Mediendinger. Also was der auch wieder auf dem Weg am Flughafen jetzt nach Manchester gesagt hat.
Was hat er gesagt? Hol mich ab. Ich weiß es noch nicht.
Ja, gar nichts. Der hat Worte gesagt ohne Inhalt. Also bei Bratzo Salihamidžić sind Worte alles, aber keine Projektile. Die tun nicht weh.
Okay, schade. Ich dachte, der hat dann nochmal für einen witzigen Satz gesorgt.
Das war der 2017, 2018 Bratzo, als Uli und Kalle noch da waren und Bratzo der Azubi war. Da hat er noch witzige Sachen gesagt. Jetzt sagt er weichgespülten Medienquatsch. So, also da ist nichts Spannendes bei. Und deswegen, ne, wenn die Thomas Tuchel irgendwann rausschmeißen in anderthalb Jahren, dann wird er auch wieder eine komische Begründung finden.
Ja, absolut.
Deswegen können wir jetzt Bundesliga meinetwegen auch dicht machen und nochmal kurz über die internationalen Fußballplätze schallern.
Ja, da ist ja nicht so viel passiert in Italien und Spanien. In Italien, Neapel hat wahrscheinlich gewonnen.
Neapel hat sich zu einem 2-1 in Empoli gequält, ja. Die haben nicht überragt. Ne, Victor Osimhen ist verletzt, das merkt Neapel, aber da kommen wir im Champions-League-Block noch zu. Ansonsten ist Topspieler Lazio gewonnen. Die sind jetzt gesicherter Zweiter. Ohne Neapel wären sie die absolute Miracle-Story in Italien dieses Jahr, weil die eine wirklich gute Saison unter Maurizio Sarri spielen. Aber sonst ist alles beim Alten. Ne, Milan hat sich wieder durchgewurschtelt, Inter hat nicht gewonnen, Juve hat verloren und immer noch 15 Punkte abgezogen bekommen. Also Italien...
Hast du gesagt, Milan hat gewonnen?
Nein. Inter hat verloren.
Ja.
Und Milan hat unentschieden gespielt.
Ja, gegen Empoli.
Ja.
Und Neapel hat sich ein 2-1 gegen UC Lecce.
Stimmt, du hast recht.
Und wer spielt bei UC Lecce?
Um Titi.
Genau.
Da spielen noch ein paar andere Granden des europäischen, ehemalige Granden des europäischen Fußballs. Aber Samuel Umtiti ist der präsenteste Name. Spanien.
Ja, da gab's Hauerei. Aber so willst du auf das Ergebnis raus, ne?
Nee, können wir auch direkt über Hauerei reden, weil Barca spielt heute Abend erst um 21 Uhr. Also zur Aufnahme des Podcasts ist das noch nicht durch. Real hat wieder verloren gegen Villarreal. Die sind wir gewinnen den Pokal in den Champions League Modus. Am Ende werden die wahrscheinlich in der Liga Dritter, weil Atletico die doch abfängt. Also meinetwegen direkt Hauerei. Was war da los?
Irgendwie hat Baena, Spieler von Villarreal, Valverde beleidigt und ihn darauf angesprochen, dass seine Frau, Freundin, weiß jetzt nicht, das Kind nicht gebären konnte. Valverde fand das komischerweise nicht so dufte.
Ja, völlig überraschend.
Und hat dann, also im Internet stand oder bei Instagram Tiefgarage oder Katakomben, weiß nicht.
Ja, kennst du dieses Mourinho-GIF? Wo er vorm Bus steht und in der Parkgarage wartet?
Ja.
Ja, das war bei Werde. Der hat nur auf ihn gewartet.
Und hat eine schöne Schelle verpasst.
Also man kennt den Wortlaut von Baena nicht, aber wenn es so ist, wie es tituliert wurde und so wie ich das gelesen habe, wurde es auch von Realspielern sogar bestätigt, dass er halt einfach davor gewartet hat auf ihn und ihm dann...
Also
es ist menschlich.
Wir wollen hier keine Gewalt verherrlichen. Aber ich find's okay. Kann man so machen.
Ja, also wenn's so war, wie beschrieben und die Worte so gefallen sind, wie übermittelt, dann ist es einfach eine menschliche Reaktion. So.
Ja.
Dann habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Wahrscheinlich wird es eine Sperre für beide geben.
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber kann es da eine Sperre geben? Es ist ja eigentlich außerhalb des Spiels passiert.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie die Regelung in Spanien ist. Ich meine, ja.
Ich würde eher sagen, dass bei jener eine Sperre bekommen kann, anstatt Valverde.
Ich weiß nicht, ob das so eine Reputation Rule in La Liga gibt. Weil im englischen Fußball gibt es ja diese Reputation Rule, dass du auch bestraft werden kannst, wenn du irgendwas Komisches auf Instagram postest oder so. Zum Beispiel. Oder irgendwas in einem Interview sagst, was nicht dem Kontext der Liga entspricht. Oder du den Ruf schädigend oder nicht zum Vorteil der Liga agierst.
Ist ja aber eigentlich auch egal, weil Liga ist ja nicht mehr so wichtig.
Nee, Liga ist durch. Also
wenn Barcelona jetzt heute Abend gewinnt, haben sie 15 Punkte Vorsprung auf
Real
bei noch 10 auszubleibenden Spielen.
Ja, und das werden die sich nicht mehr nehmen lassen. Also nee, dafür ist Barca in der Liga zu konstant.
Fünf Spiele gewinnen.
Und Barca müsste 5 verlieren, damit sie überhaupt punktgleich sind.
Ja, genau.
Und dann zählt in Spanien der direkte Vergleich und den hat in der Liga Barca gewonnen.
Ja, da sind sie schon so gut wie durch.
Da wird auch nichts mehr anbrennen.
Apropos anbrennen, können wir nach England. Ich glaube, bei Chelsea.
Da brennt der Baum.
Ja, genau, genau.
Mal wieder.
Was sagst du zu Frank Lampard?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe letzte Woche hat mich Graham Potter sprachlos zurückgelassen. Da haben wir auch schon über das Trainerkarussell gesprochen. Und da gab es noch keinen neuen Chelsea-Trainer. Und da gab es noch so Namen wie Julian Nagelsmann, Luis Enrique. Und wir haben noch tief darüber diskutiert, wann wer wieder interessiert ist einzusteigen. Und was macht Chelsea? Die holen einfach den gescheiterten Frankie zurück. Da fällt einem ja nichts mehr zu ein.
Also ich kann mir das ja so vorstellen, Frankie war zufällig am Trainingsgelände.
Hat John Terry besucht. Der ist ja Assistant Coach.
Irgendwen besucht oder Kaffee trinken, Hallo sagen, keine Ahnung was. So, und dann auf einmal, Frankie, was machst du denn hier? Ja, Hallo sagen, vorbeischauen, Käffchen trinken. Ach, du?
Wir haben einen Job, willst du den nicht haben?
Willst du hier nicht Trainer machen jetzt hier? Wir brauchen doch noch einen.
Ja, aber...
Oh ja, nee, muss, weiß ich nicht, war ja schon, hat schon mal nicht geklappt. Ach, ist egal, hier, kriegst ein bisschen Geld, bis zum Saisonende.
Muss auch nur das halbe Jahr machen.
Ja, ja, und ihr Ergebnisse sind auch egal. Mach ein bisschen mit denen, spiel mit denen, hoch hinein, Ball hochhalten, hast du ja sonst auch gemacht. Ja, okay, zack, zack, zack.
Also viel anders kann das ja gar nicht gelaufen sein, weil es ist ja, ne, Thomas Tuchel hat darauf ja gesagt, dass sich bei Chelsea im letzten halben Jahr viel verändert hat, als er gefragt wurde zu der Trainerverpflichtung und Entlassung von Graham Potter und ohne überhaupt zu wissen, was da intern abgeht, also alles andere. Also das kann ja nur so sein, weil du holst doch nicht Frank Lampard als Trainer zurück, den du Anfang 2021 rausgeschmissen hast auf Platz 9, du kein Konzept hast, keine Spielidee, keine erste Elf, weil er die Spieler nicht erreicht. Dann kommt Thomas Tuchel, der diesen Haufen, der das unter Frank Lampard war im zweiten Jahr, zu einer Mannschaft macht, noch Vierter wird, die Champions League gewinnt, mit exakt den gleichen Leuten, ohne dass er die Möglichkeit hatte, irgendwen zu verpflichten. Dann geht Lampard nach Everton, rettet sie vom Abstieg, okay, fair enough, scheitert dann aber wieder. Die spielen wieder gegen den Abstieg, er wird entlassen, und seine Belohnung ist, dass er wieder Chelsea-Trainer wird?
Ja, und vor allen Dingen ist ja Anfang der Saison wurde Tuchel ja entlassen.
Ja.
Für seinem Nachfolger. Und der Nachfolger von Tuchel wurde ja auch entlassen. Und dann holst du dir...
Den Caretaking-Manager, Frank Lampard. Also...
Muss man nicht verstehen.
Nein, also das ergibt gar keinen Sinn. Und deswegen, die können froh sein, dass sie schon so viele Punkte haben und dadurch nicht mehr in die Abstiegszone rutschen werden. Ansonsten ist das wirklich ein Himmelfahrtskommando vor dem Herrn. Also in der Champions League sehe ich gar nichts gegen Real. Um nochmal was anderes zu sagen, um das einzuordnen, wie absurd das ist. Ich habe einen Fakt gelesen, dass Frank Lampard 2019 Chelsea-Trainer geworden ist. Da war Mikel Arteta schon Arsenal-Trainer. Dann hat Lampard 2019-20, 2020-21 Champions League gespielt mit Chelsea, ist entlassen worden, war Everton-Trainer und wird jetzt ein Champions League-Spiel coachen, bevor Mikel Arteta ein Champions League-Spiel bei Arsenal coacht.
Verrückt.
Also das beschreibt die ganze Absurdität des Seins. Und deswegen war die Niederlage gegen Aston Villa, ne?
Chelsea?
Hm?
Haben nicht gegen Wolverhampton verloren 1-0?
Stimmt, gegen Wolverhampton 1-0. Ja, Aston Villa ist so stark unter Unai Emery, die gewinnen für mich jedes Spiel. Deswegen haben die auch automatisch gegen Chelsea gewonnen. Aber nee, es war Wolverhampton. Die
sind, glaube ich, auch Sechster.
Aber ja, die sind inzwischen Sechster. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag.
Kommen wir nochmal zum witzigen Fakt.
Ja, drop ihn.
ein Spieler...
Wir wissen, welcher Spieler. Es kann nur ein Spieler sein.
Haaland.
Erling.
Hat ein Tor mehr als
die gesamte Mannschaft.
Der gesamte Verein, Club, Mannschaft von FC Chelsea.
In weniger Spielen.
In weniger Spielen. In der Premier League. Haaland hat 30, Chelsea hat 29.
Eine Chelsea hat schon 30 Spiele gemacht und Haaland ja 27.
Ja.
Ich glaube, das fasst die Saison von Chelsea ganz gut zusammen. Ja. Na, wo wir eben schon bei Arsenal waren, die spielen eigentlich eine deutlich bessere Saison, sind aber so ein bisschen gestolpert. Und jetzt die Frage, Anfield...
Meinst du am Wochenende gegen Liverpool gestolpert?
Ja, wenn du 2-0 an Anfield Road führst...
Stimmt.
Und dann nur 2-2 spielst und dich in der zweiten Halbzeit komplett, aber komplett an die Wand rasieren lässt und eigentlich das Spiel verlieren musst, dann kannst du sagen gestolpert, weil du mit dem 2-2 wirklich gut bedient bist.
Stimmt, boah... In der Nachspielzeit hat Salah aufs Tor geschossen, wurde noch abgefälscht und Ramsdale
Katze.
Fischt stehen noch so eben gerade raus. Und das wäre ja noch das i-Tüpfchen gewesen.
Ja, aber dann hätten sie nämlich 3-2 verloren in der 95. Minute.
Ja, das wäre bitter. Und auch der eine Punkt, der kann wichtig sein.
Der kann wichtig sein, aber für mich haben sie trotzdem im Meisterschaftsrennen 2 Punkte verloren.
Weil ja, natürlich.
Jetzt sind sie nur noch 3 Punkte vorne. Sie spielen noch gegen City in 2 Wochen.
Das wäre das, also sind jetzt aktuell 6 Punkte vorne, aber City hat
ein Spiel weniger. Ja.
Die werden wahrscheinlich gewinnen. Das wird das entscheidende Spiel um die Meisterschaft, ne?
Auf jeden Fall. Dann werden sie punktgleich.
Das sind 2 Wochen?
In 2 Wochen ist das Spiel,
das sind dann 32. Spieltag?
Ja, das ist der 32. Spieltag. Danach sind dann noch 6 Spiele.
Ja, und sie wenn dann 6 Spiele, 6 Punkte, dann sollte das schon fast durch sein.
Ja, also wenn Arsenal das gewinnt, dann sind sie
auch... Davon gehen wir jetzt ja aus.
Das hoffen wir so ein bisschen, aber wenn sie das nicht gewinnen, dann ist der Titel weg, sage ich. Aber was wir natürlich noch haben, hast du die Szene gesehen? Kurz, also zum Pausenpfiff mit dem Linienrichter und Andy Robertson?
Also ich das als erst gelesen habe, Ellbogenschlag vom Linienrichter gegen Spieler, denke ich mir so, wie kann das passieren?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil ich habe es auch
zuerst gelesen. Welche Situation? So, und Ellbogenschlag, das hört sich, also da habe ich mir ja so richtig was Krasses oder Dolles vorgestellt. So doll fand ich das jetzt nicht.
Das stimmt, aber...
Aber der Gedanke dann schon, dass du das überhaupt machst.
Genau, und
auch du wenn siehst, der kleine schottische Giftzwerg Robertson dich da voll labert ohne Ende.
Denn Giftzwerg ist, also das ist wirklich für mich so ein farbloser Spieler, aber du siehst ja wirklich eine intrinsische Bewegung des Linienrichters, der ja wirklich aktiv ausholt und mit dem Ellbogen sich, man kann für ihn argumentieren und sagen, Platz verschafft, aber da muss ich als Offizieller in so einem Spiel drüber stehen. Egal, was Andy Robertson sagt.
Ja,
also, wenn er auf Mutter geht, dann schreibe ich das einen Spielbericht. Und dann wird er von der FA 5 Spiele gesperrt, weil da sind die rigoros.
Ja, und du hättest ja auch einfach so, er hat ja auch nur den Ellbogen bewegt und nicht den ganzen Arm. Vielleicht hätte er gesagt, so hier, geh weg oder sowas, dann wäre es ja was anderes.
Ja, aber das hat für mich diese Bewegung nicht klar signalisiert, dass er...
Nee, der hat nur mit dem Ellbogen, zack, weg, ja.
Ja, da hat er ganz kurz die Kontenance verloren. Bin ich gespannt drauf, was daraus wird.
Ja, die Liga kontrolliert das oder untersucht das jetzt und dann schauen wir
mal. Ja, die haben auch während des Spiels eine öffentliche Mitteilung rausgegeben, dass der Fall untersucht wird von der Schiedsrichtergewerkschaft in England.
Aber sonst ist in England nichts Wildes passiert, ne?
Nee, der Abstiegskampf ist heiß wie eh und je und eng. Die haben ja unten jetzt alle neue Trainer. Muss man mal gucken, was daraus wird. Das ist auch noch so ein bisschen unsichtig wie in Deutschland. Deswegen, da können wir wahrscheinlich in 2-3 Wochen mal drauf gucken und schauen, ob sich dann das Bild so ein bisschen geschärft hat, wer da wirklich unten drin bleibt und ob Leicester und Southampton am Ende wirklich die Absteiger sind.
Ja, aber lass uns mal zum Premium-Fußball kommen. Nicht hier Abstiegskampf England, das interessiert
mich keinen. Das ist nicht für Doppel-8, ne?
Nee.
Abstiegskampf so Dienstagabend in Nottingham, wenn sie da Leute da rumgrätschen. Das brauchen wir nicht. Ne?
Nee,
wir sind Dienstagabend nämlich bei Benfica gegen Inter Mailand.
Ja, absolut. Was sagst du?
Oh, finde ich schwierig. Meine Tendenz sagt ganz klar Benfica, weil die Form von Inter ist nicht gut. Benfica hat diese erst 2 Ligaspiele verloren.
Andersrum gefragt, ist das diese Partie, so Benfica gegen Inter, rein nur von den Namen?
Vom Klang meinst du?
Ja, vom Klang. Würde ich für ein Viertelfinale?
Ja.
Ja?
Ja, so was die Historie der Vereine angeht, definitiv. Also ne, Benfica hat jetzt so die letzten 50 Jahre nicht so viel geholt. Der Name Benfica ist schon immer noch groß, gerade weil es lange Zeit der größte
Größer Sport als Inter?
Nein. Aber auch nicht so klein, wie man das manchmal reden möchte. Ich finde es auch sehr unterstützenswert, dass Benfica in diesem Viertelfinale steht, weil sie zu Recht da stehen.
Ja, gut, absolut. Sie spielen ja auch eine starke Saison.
Ja.
Wen siehst du denn vorne?
Ich sehe Benfica vorne, weil Benfica trotz der Niederlage jetzt gegen Porto noch das Momentum auf ihrer Seite hat. Das ist mehr eine eingespielte Mannschaft. Ich würde Roger Schmidt im Trainerduell gegen Simone Inzaghi vorne sehen.
Mhm.
Und Inter ist einfach sehr durchwachsen. Also die sind sehr, ne, sehr formschwach, auch keine erste Elf. Cannavaro spielt keine gute Saison, Barella spielt nicht so eine gute Saison. Lukaku rennt auch seiner Form hinterher. Also bei Inter fehlt es an vielem, was sie für dieses Spiel brauchen würden. Deswegen würde ich mit Benfica gehen, gerade im Heimspiel.
Also was wäre dein Tipp?
2-0 Benfica.
2-0 Benfica, okay.
Aber wir wissen, dass es niemals so ausgehen wird.
Stimmt. Also ich glaube einfach...
Ja, das ist ein gutes Ergebnis.
Ohne, dass ich gesagt habe, aber... Das ist erstmal Hinspiel. Ich glaube, beide Mannschaften sind so eher vorsichtig.
Wollen das glaube ich zum Beispiel nicht.
Nichts riskieren.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, Benfica weiß um die Chance, die sie haben, und die werden und dieses Heimspiel nutzen.
Abbrennen?
Ich glaube, die werden Gas geben.
Okay.
Also ist einfach so meine Vermutung und mein Ansatz, wie ich das Spiel angehen würde. Ich würde halt wirklich die erste Viertelstunde würde ich wirklich auf Vollgas gehen und möglichst versuchen, Tor zu machen und Inter zu stressen, dass die gar nicht in den Rhythmus kommen und sich gar nicht kompakt hinten reinstellen können.
Ja, ich glaube aber, Inter wird sich hinten reinstellen.
Inter wird nicht viel Fußball spielen.
Nee, zerstören, Ball, also auf Konter hoffen. Und vorne sind sie ja in Anführungsstrichen theoretisch gefährlich. Ich denke mal,
die sind nominell sogar sehr gut besetzt, aber ja, beide nicht so gut in Form.
Theoretisch halt, ne?
Ja, ne, wir erinnern uns an Lautaro Martinez, der bei der WM nicht so viel getroffen hat.
Nee, deswegen sage ich halt, gehe ich mit dem 1-1 und schaue, dass Benfica nachher in der Verlängerung im Rückspiel weiterkommt.
Da kommen wir im Rückspiel zu.
Genau. Aber erstmal kommen wir jetzt eigentlich zum
Kracher, ne? Deswegen, darauf
haben wir. Zum wichtigsten Duell im Viertelfinale. Und wie ich auch finde, spannendsten oder interessantesten Begegnung von den Namen, von der Konstellation her.
Ja, da kannst du fast vom vorgezogenen Finale sprechen. Du hast im europäischen Vergleich in der Breite nominell, ich würde fast sagen, die beiden stärksten Kader. Bayern fehlt natürlich dieser klare, starke Neuner. Du hast mit Thomas Tuchel...
Schupo fliegt nicht mit.
Schupo ist verletzt, genau. Und auch generell hat Schupo nicht die Qualität, die andere Leute haben.
Nee, aber er trifft ab und zu mal.
Er trifft ab und zu mal, genau, hat gegen PSG ja auch getroffen. Und du hast natürlich das Trainerduell, ne, was in Deutschland nicht so hoch gehangen wird, aber in England sehr relevant ist. Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel.
Ja.
Ne, deswegen vorgezogenes Finale. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass Thomas Tuchel die wichtigen Spiele gegen Pep Guardiola im Coaching-Duell gewinnt.
Woher wissen wir das?
Jetzt war die schlechtere Bilanz, aber er hat unter anderem vor 2 Jahren das FA Cup-Halbfinale gegen City gewonnen und das Champions-League-Finale, wo er mit 2 überragenden taktischen Kniffen Pep Guardiola ausgecoacht hat.
Was meinst du, das kriegt er diesmal mit dem Sané hin?
Das wird ehrlicherweise schwierig.
Ja, guck.
Ich sag dir, wie es
und
ist.
Und deswegen spielt Sané und nicht Musiala auf der Außen?
Ich glaube, ich würde mit Koeman und Gnabry spielen, aber wenn das komplett absurd klingt. Aber er wird Sané aufstellen, weil an Sané hat er irgendwie Narben gefressen und dessen Kurve ja auch irgendwie, also wenn Leroy Sané einen neuen Trainer hat, zeigt die Kurve immer erstmal nach oben für 8 Spiele und dann geht sie wieder brutal bergab. Aber ich halte Leroy Sané immer noch von den Anlagen her für einen Top-10-Offensivspieler auf der Welt. Das ruft
den Anlagen halt, ja, aber das
ist... Aber das ruft er nicht ab und dafür ist er jetzt auch schon 27. Und ja, meine Problematik ist, dass du mit einem Timo Werner und Mason Mount taktische Vorgaben, die du in so einem Spiel brauchst, eher umsetzen kannst, als mit einem, wenn wir jetzt hypothetisch sagen, Koeman und Sané starten auf den Flügeln, umsetzen kannst. Ich glaube, mit denen ist das schwieriger, weil die mehr ihr eigenes Spiel machen wollen und sich weniger komplett in den Dienst der Mannschaft stellen.
Kannst du haben.
Deswegen bin ich wirklich gespannt auf den taktischen Ansatz.
Welche Aufstellung denkst du, wer der wählen?
Er kann Schupo ja nicht aufstellen. Das ist
korrekt. Der guckt von zu Hause aus zu.
Es ist abhängig vom Spielansatz. Ich könnte mir wirklich vorstellen, was komplett Bayern untypisch ist, auch in Auswärtsspielen, dass die City den Ball überlassen. Dass sie wirklich sagen, okay, wir stellen uns kompakt hinten rein und dass sie mit so einer hybriden Fünferkette spielen.
Mit Dreierkette spielen.
Ja. Und dann vorne mit Sadio Mane.
Wie sieht die Dreierkette aus?
Ja, De Ligt, Upamecano, Pavard.
Okay, und die beiden außen, Coman, Gnabry?
Nee, wenn ich könnte, Davis, Cancelo. Ich würde wirklich so defensiv spielen.
Und dann im Zentrum?
Kimmich, Goretzka?
Ja.
Und dann hast du wirklich so Halbpositionen. Jetzt spielt Coman nicht. Sané, Müller?
Ja.
Und Mané.
Ja.
aber ist wirklich ganz, ganz schwer zu predikten, weil das wäre meine Aufstellung.
Das wäre dann ein 3-4-3 oder ein 3-6-1 oder.
Oder ein 5-2-3 könnte man es auch interpretieren. Es wäre sehr variabel und würde eher dafür sprechen, dass du eben City den Ball überlässt. Tuchel hat es gegen Dortmund ja auch gemacht, dass er wirklich viele taktische Kniffe rausgenommen hat, wirklich sehr basic gespielt hat und sehr einfach.
Ja, aber jetzt kommt es darauf an. Dass du
wieder diesen Ansatz willst. Jetzt müssen
die Spieler auch liefern.
Ein größeres, wichtigeres Spiel gibt es nicht.
Also Spieler liefern in dem Sinne, dass sie die taktischen Vorgaben von dem Trainer umsetzen müssen. Und ich glaube,
er wird. Ja, aber du kannst natürlich Spiele auch taktisch immer überfrachten.
Ja, aber ich glaube, die beiden Spiele sind so extrem wichtig für den Verlauf von Thomas Tuchel bei Bayern München.
Ja, aber jedes Spiel, was Thomas Tuchel diese Saison noch hat, ist, glaube ich, wichtig für den Verlauf seiner Amtszeit bei Bayern.
Ja, aber die beiden Spiele extremer. Also, weil wenn du die beiden Spiele nicht gewinnst, kann man dir immer anlasten und sagen so, hier, du bist aber
wieder du bist auch nicht weitergekommen als Julian Nagelsmann in der Champions League.
So.
Und, ne, und
der ja, Julian Nagelsmann. Ja, du kannst ja nicht vergleichen, aber du kannst sagen, so, du ja, bist aber, nicht aber, weitergekommen. Aber wir haben dich dafür gut, dass du weiterkommst.
Aber das machen die Leute ja. Klar kannst du das am Ende nicht vergleichen, aber die Leute vergleichen es. Und Julian Nagelsmann hat immer auf seiner Habenseite 8 Champions League Spiele diese Saison, alle 8 gewonnen, 2 Gegentore. In der Schlussphase gegen Pilsen. Ne? Also, wenn die das jetzt nicht gewinnen, selbst wenn die nur 1-1 spielen, so wie ich die einschlägigen Seiten wie Sport 1 und so kenne und Spox, der brennt gleich der Baum. Einfach ja,
klar, brennt der Baum.
Einfach aufgrund von der Statistik.
Ja, klar.
Aber realistischer ist wahrscheinlich ein 4-2-3-1, wo Pavard Rechtsverteidiger spielt, wo Cancelo auf der Bank sitzt, wo du dann im Aufbau dann in der Dreierkette schiebst und wo du wirklich viel, viel rausnimmst und es, wie Thomas Tuchel mir schon hat, inhaltlich einfach gestaltest. Mit klaren Aufgaben. Für mich hast du dann die Gefahr, dass du dann eine klare Spitze hast, das ist entweder Gnabry oder Mané, und die sind gegen City verloren. Da wird nicht viel kommen.
Nee, das glaube ich auch.
Deswegen sage ich 1-0 Bayern.
Okay.
Ja, muss ich ja.
Hier kannst du auch 1-0 City sagen.
Nee, das
bring nicht übers Herz.
Ich glaube an Thomas Tuchel und ich hoffe jetzt mal, dass er die Idee hat für dieses Spiel.
Ja, also ich glaube, dass er das. Es wird einen klaren Sieger geben.
Einen klaren Sieger in dem Spiel.
Ja, Haaland 2 Buden.
Ja, schauen wir mal.
2-0.
Ist ein Tipp. Ah, es wackelt. 2-1.
Die Kugeln auch einen rein.
Ja, wer ist eher die Frage? Lionel Sané schießt ja dreimal Nachthimmel, den kennt er noch gut aus alten Zeiten.
Nee, der ist auch, glaube ich, besonders motiviert, er macht eine Bude.
Dann ist nichts verloren. 2-1 City-Sieg?
Auch ein 2-0 wäre nichts verloren.
Oh, dann ist aber schon schwer.
Ja, schwer, also, aber nicht
schlag unmöglich. Schlag du mal Manchester City 3-0 oder mit 3 Toren Unterschied. Die Mannschaft muss ich erstmal sehen.
Ja, natürlich, aber du musst ja erstmal 2-0, dann kannst du in die Verlängerung und dann
wird das nicht. Dann hast du wieder so eine Herzschlag-Europapokalnacht.
Ist doch schön.
Ja, ich kaufe noch Baldrian.
Kommen wir zum nächsten Kracher.
Spiel, es könnte wirklich ein Kracher werden. Im ersten Moment klingt das natürlich auch wirklich ein bisschen nach Baldrian, ne? Weil man eigentlich denkt, okay, Neapel pflügt da durch gegen Milan, so wie die Saison bei Neapel läuft. Aber, das große, große Aber.
Victor ist verletzt.
Victor ist verletzt. Und ich habe es ja gesehen, in meinem endlosen Neapel-Hype gucke ich mir ja fast alle Spiele von Neapel an inzwischen. Und meine Güte, wurden die von Milan wegrasiert.
Wann waren die von Milan? Achso, vorletztes Wochenende.
Vorletztes Wochenende. Im Diego Armando Maradona.
Aber
4-0.
Ja, vielleicht war das ja auch Taktik. Weil du bist in der Liga, bist du sowieso so gut wie Meister.
Das war keine Taktik. Ehrlicherweise wurden sie ein bisschen ausgecoacht. Paoli es sehr gut geschafft hat, Milan so einzustellen, dass dieses Positionsspiel und dieses Überladen und das Besetzen von Neapel nicht gut funktioniert hat. Und die 4 Tore, so ehrlich muss man sein, waren einfach 4 ja, bockstarke Individualleistungen.
Ja, was du weißt doch jetzt, was die Taktik von Milan gegen dich sein wird. Das ist doch super.
Ja, aber die Taktik von Neapel ist jetzt auch bekannt. Ich sehe die noch nicht als dekodiert an, aber so sehr gebröckelt hat sie das ganze Jahr noch nicht. Und gut, Milan hat einen Spieler wie Rafael Leao, der macht halt 2 Weltklasse-Tore. Ne, der beim ersten Mal ist in der Schnittstelle, lupft ihn über den Keeper. Und beim ersten Mal kriegt er 40 Meter vom Tor die Kugel, spielt zwei Leute aus und haut das Ding in die lange Ecke. Das sind eben Qualitäten, die du hast. Das sind aber Tore, die du nicht unbedingt erwarten kannst. Und Milan hat 4 davon in einem Spiel gemacht.
Okay, und Maradona spielt aber.
Maradona spielt. Das Einzige, wo ich so ein bisschen drauf hoffe, ist die Inkonstanz von Milan. Weil dafür sind sie diese Saison so ein bisschen bekannt. Und ich hoffe, dass sie so ein, in San Siro so einen Abend haben, wo sie nicht konstant sind.
Ja. Was denkst du, wie geht das Spiel aus?
2-0 Neapel.
Eieiei.
Ich bin heute mutig, ne?
Ja, ich auch. 1-0 Mailand.
Das musst du begründen. Die Minute haben wir.
Ich bin zu Hause. Ja? Ja, Leao ist gut drauf.
Und
Neapel ein bisschen von der Rolle. San Siro bebt.
San Siro bebt, ne? Die machen wieder einen guten viralen TikTok-Clip.
Bestimmt. Neapel schaukelt das Ding zu Hause nach Hause. Also in die nächste Runde.
Also für Neapel, so doof es klingt, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie das Spiel knapp verlieren. Dann hast du eben wirklich diese Spannung, die du brauchst. Und vielleicht ist Osimhen dann auch wieder fit.
Ne, gut, die beste Ausgangsweise wäre natürlich ein Sieg. Aber ich...
Ja, ich bin aber... aber um Spannung hochzuhalten, bin ich auch manchmal ein Fan davon. Also einfach für the sake of the story, dass eine Niederlage gar nicht so schlecht ist.
Ja. Apropos Spannung. Haben wir im nächsten Spiel Spannung?
Befürchte nein. Was aber an den Fähigkeiten des Trainers der Gastmannschaft im Hinspiel liegt.
Wieso haben die im Rückspiel einen anderen oder was?
Könnte passieren. Würde ich nicht hundertprozentig ausschließen. Aber in einem Trainerduell ist natürlich ein Frank Lampard einem Carlo Ancelotti um Längen unterlegen. Und
außer... Er wechselt sich selber ein.
Das wäre wahrscheinlich bei der Saison nicht mehr das Verkehrteste. Da würde er Chelsea mehr mithelfen als Trainer.
Das glaube ich auch.
Wenn er sich selber einwechselt. Ansonsten sind die Vorzeichen klar. Chelsea spielt einfach keine gute Saison. Chelsea entwickelt gar keine Torgefahr. Real hat die Liga verhauen. Und der Gesetz des Wettbewerbs spricht für Real. Dass das ihre Chance ist, einen Titel zu gewinnen, spricht für Real. Am Ende ist Real Madrid das Premium Union Berlin und gewinnt Spiele und Wettbewerbe, ohne dass es statistisch erklärbar ist.
Ja.
Also da wird nicht viel anbrennen. Also ich lese gerade im Skript deinen Tipp.
Ja, ich hab mir gedacht, so, ich muss schnell sein, sonst wird ein Tipp weg. Ist ja auch...
Den Tipp hätte ich dir nicht weggenommen, sag ich dir ganz ehrlich.
Was tippst du denn?
2-0 Real. 3-0 ist ein bisschen doll.
Ah, doch, 3-0. 3-0, doch, doch, doch. Vinny macht bestimmt ein Ding.
Ja, Vinny macht auch eins. Karim, The Dream. Ja,
Karim macht
Benzema.
Mindestens eins, wenn nicht sogar zwei.
Ja, bei aktueller Form in wichtigen Spielen eher 3.
Ja, ne, und sonst, keine Ahnung, irgendwer findet sich schon da, der das dritte macht.
Zur Not Rodrigo Toni. Nach Einwechslung.
Wer?
Rodrigo nach Einwechslung.
Wieso nach Einwechslung?
Der eingewechselt wird.
Spielt er von Anfang an?
Boah, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Fede Valverde nicht intern gesperrt wird, glaube ich, dass Fede Valverde rechte Flügel spielt.
Okay. Genau, dann macht der doch ein Tor. Und macht er irgendwie hier Trikot hoch und ich...
Manea Sachs.
Ja. Gut, ja, genau.
I did it on purpose.
Ja.
Das ist aber La Liga Champions League Saison für ihn gelaufen.
Wenn er nur I did it on purpose, dann wissen ja nicht was. Vielleicht meint er auch das Tor.
So. Guter Call. Ja, aber da sehe ich nicht viel Land für Chelsea.
Dann machen sie schönen Ausflug in die spanische Sonne.
Ja, das ist doch gut. Ne, Real, das neue Stadion ist auch fast fertig, kann man das mal besichtigen und so.
Ja.
Deswegen.
Kann sich Kai schon mal umgucken, wenn er da bald spielt.
Ja, der geht ja nach München.
Grinst du immer in beide Ohren?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber das machen
sie
wir.
Nicht leisten.
Das wollen sie sich vielleicht nicht leisten, weil ja Kolo Muani kommt. Also ich würde immer lieber Kolo Muani über Havertz nehmen, aber das ist ein Thema für nach der Saison, für die Transfer-Spezialfolge.
Ja, absolut.
Und wir haben ja noch einen guten runden Abschluss. Ich möchte in der Champions League bleiben. Ne, denn wir spielen ein großes Quiz für Lasse. In der Erling Haaland-Version.
Ey, jetzt so große Augen.
Jetzt geht's. Da habe ich ehrlicherweise eine Stunde lang drauf gewartet. Weil jetzt bin ich gespannt und jetzt musst du ballern.
Ich versuche zu ballern.
Kommen wir zu Erling Haaland. Erling Haaland, norwegischer Wunderstürmer und die schönsten Haare von ganz Manchester. Einstiegsfrage. Wie viele Pflichtspieltore hat Erling Haaland diese Saison für Manchester City gemacht?
Also schon mal mindestens 30.
Ja, das ist korrekt. Du könntest auch, wenn du ein bisschen drin bist, könntest du die nächste, die Champions League-Tore auch direkt draufrechnen.
Boah, das Champions League, wie viel hat der Champions League gemacht? Der hat ja, also mindestens schon mal 5. Nee, wie viel hat er gegen Leipzig gemacht? 5, ne?
Das kommt im weiteren Verlauf des Quizzes vor.
5?
Ja.
Dann hat er vorher bestimmt auch noch, also der hat 8 Champions League-Tore gemacht, glaube ich.
10. Okay. Natürlich.
40. Dann hat er sehr diverse Pokal.
Ja, wobei Pokal hat er noch nicht so viel gespielt. Also ich kann ja sagen, er hat 38 Pflichtspiele für City die Saison gemacht.
Hat er 44 Tore gemacht.
Ding, 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 ding.
Richtig?
Das ist korrekt. 44 Tore in 38 Spielen. Jetzt natürlich die Frage, in welchem Spiel hat er die meisten gemacht? Ja, gegen Leipzig. Aber die Dosenjungs interessieren uns hier nicht. Lass uns lieber über seinen Vater sprechen. Der war auch Fußballprofi.
Alf Inge.
Und hört auf den Namen Alf Inge Haaland und musste bekanntermaßen nach einem Foul von Roy Keane seine Karriere beenden. Bei welchem Verein spielte er die Saison, bevor Erling Haaland geboren wurde? Er ist nämlich in dem Sommer, wo Erling geboren ist, gewechselt. Er ist zu Manchester City gewechselt, aber wo kam er her?
Der hat auch schon in England gespielt.
Ja, der hat den Großteil seiner Karriere bei England, in England gespielt. In England?
Boah, hat er bei Everton gespielt?
Nein.
Dann bin ich mal so richtig planlos. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass er bei City gespielt hat.
Genau,
und bei sich City da gespielt. Halt krass verletzt hat.
Genau, und der Verein, wo er gespielt hat, ist in der Stadt ist Erling auch geboren. Weiße Trikots spielen jetzt wieder Premier League.
Leeds.
Genau, United. Richtige Antwort. Leeds United. Apropos Leeds United. Die waren doch mal in der Champions League 2000-2001. Da haben sie sich gegen eine deutsche Mannschaft in der dritten Runde der Champions Qualifikation durchgesetzt. Gegen wen?
Wann? 2000-2001?
Genau, unter anderem mit Mark Viduka, Alan Smith, Harry Kewell, Ian Hart. Oh, Ian Hart, geiler Verteidiger.
Also 2000-2001 haben sie sich da durchgesetzt.
Genau, in der Champions-League-Qualifikation haben sie gegen den vierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison gespielt.
Jetzt, also ich muss nämlich rekapitulieren, so, wer 99, 2000, das, weiß ich gar nicht, wer ist der Meister geworden?
Bayern.
Ja, wahrscheinlich, wäre es logisch, wer ist der Zweiter geworden?
Ja, Bremen, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, wer Vierter geworden ist, das ist nämlich die Lösung.
Ja, Das ist Dortmund nicht gewesen.
Nein.
Leverkusen, glaube ich, ist das der HSV gewesen?
Nein. Noch mehr One-Hit-Wonder in diesem Wettbewerb als der HSV.
Ist das Alemannia Aachen gewesen?
Nein, die haben zu der Zeit noch keine Bundesliga gespielt. Ich gebe dir einen Tipp, du hattest die Stadt schon.
Ich hatte die Stadt schon.
Ja, wir haben schon, also die Stadt kam schon vor. In dieser Frage. Wer ist Meister geworden 99-2000? Bayern München.
1860 München?
1860 München, das ist vollkommen richtig.
Was?
Die haben einmal Champions League Qualifikation gespielt.
Mit Werner Lorand.
Genau. Und?
Ah, das war die Saison, wo sie auch ganz lange oben mit dabei waren, Erster und Zweiter und sowas.
Ja, genau.
Hat da Martin Max gespielt?
Der hat auch gespielt in dem Spiel.
Ja.
Na? 1860 München, vollkommen richtig. Wer hat noch für 1860 München gespielt? Ike Hässler. Und der war, bevor er für Heidemic Werbung gemacht hat, sogar ein ganz guter Fußballer. Ike Hässler wurde bei der Wahl zum Weltfußballer 1992 Dritter. Aber wer hat gewonnen?
Oh, wer hat gewonnen? 92.
92.
Brian oder Michael Laudrup?
Nein.
Aber ein guter Chor gewesen, weil sie 92 EM-Sieger geworden sind.
Ja, das hat Ike auch auf Platz 3 katapultiert, hat ihm aber nicht geholfen. Zweiter ist Risto Stoichkov geworden, kann ich dir sagen, weil der die Champions League mit Barca gewonnen hat. Also den Europapokal der Landesmeister in seiner letzten Austragung. Und dann gibt's einen, der hat noch weiter herausgeragt im Jahr 1992.
War kein Deutscher gewesen?
Nein.
92? Sind zwei?
Einer, oh, wirklich der All-Time-Greatest, aber immer ein bisschen anders. Holländer, genau, immer ein bisschen underrated.
Ist das Frank Rijkaard gewesen?
Nee, aber einer aus dem Milan-Trio. Also du hast noch zwei Schüsse.
Ist das Glut gewesen?
Nein. Der dritte im Bunde.
Jetzt das ist mir ein bisschen peinlich, jetzt kommen wir nicht. Also, aber.
War auch ein Wunderstürmer. Deswegen ist der Bezug zu Erling Haaland da.
Wunderstürmer zwar. Aber ist das.
Musste mit 30 seine Karriere beenden.
Ist das Patrick Kluivert?
Nee.
Aber der hätte gar nicht da gespielt, ne?
Doch, der hat auch für Milan gespielt, aber 10 Jahre später. War auch ein Nationaltrainer
der Niederlande?
Marco van Basten.
Ja.
Richtige Antwort. Marco van Basten ist 1992 Weltfußballer geworden. Unter anderem 88, 89, 92 auch den Ballon d'Or gewonnen als Europas Fußballer des Jahres.
Verrückt.
Abschließende Frage. Da leider Marco van Basten in seiner Karriere nie gegen Manchester City gespielt hat, weil damals zu irrelevant und Erling noch nicht das Vergnügen mit dem AC Milan hatte, hier die Frage. Wer hat mehr Follower auf Instagram? Marco van Basten oder Erling Haaland?
Ja, das muss ja Erling Haaland sein.
Das ist überraschenderweise korrekt und damit komme ich zu meinem Call. Folgt uns auf Instagram.
Wie heißt wir auf diesem Doppelacht, ne?
Doppelacht Podcast. Folgt uns auf Instagram. Das war das große Quiz mit Lasse in der Erling Haaland Edition.
Ja, geil. Hat Bock gebracht.
Oder?
Ja, war gut. Ich fand's auch gut, wie du das textlich aufgebaut hast.
War ehrlicherweise vorgeschrieben. Aber das
war. Ja, natürlich war es vorgeschrieben, aber die Mühe zu machen.
Ja, inspiriert bei Doppelsechs geben wir ja auch offen und ehrlich zu. Aber das macht ehrlicherweise auch ziemlich Bock, so ein Quiz zu bauen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, nächste Woche kriegst du wieder ein Quiz.
Bin jetzt schon gespannt. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge, würde ich sagen.
Ja.
Da war viel drin.
Absolut. Und bevor wir jetzt hier den Laden dicht machen, folgt uns, genau, was André gesagt hat, auf Instagram, Twitter, TikTok. YouTube und Twitch sind wir auch bald aktiv, also folgt uns da rein und nicht vergessen, auch mal eine Folge bewerten und nicht nur hören.
Genau, bewertet uns auf Spotify, iTunes, Deezer und Amazon Music. Damit von meiner Seite reingehauen.
Ciao.